Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich heute mir mal eine Lücke schließe, eine popkulturelle Bildungslücke bei mir und über einen Film rede, den ich jetzt wirklich als Erstseher gesehen habe und von jemandem überzeugt wurde, den mal zu gucken, der ihn halt anscheinend sehr, sehr gut findet. Und den Mann, den habe ich hier, denn er ist nicht umsonst der Fahnder der Stille, der Beschützer italienischer Jungfräulichkeit, die Exekutive des unseres Allmächtigen, der große und einzigartige Sascha. Hallo Sascha.
Hallo lieber Gregor, und als hättest du wieder mal meine Gedanken gelesen, erlaube mir dich angemessen vorzustellen. Sein Antlitz sanft wie fließender Honig, sein Feed länger als sein Glied, sein Podcast so überragend, dass kein Preis ihm je gerecht werden könnte. Hört ihm zu und ihr werdet nie wieder eure Ohren waschen wollen. Der Unglaubliche, der Unbeugsame, der Übertarifliche Gregor von Nortenheim.
Danke, danke, danke. Ich kann dir dazu nur wieder ein Sascha, du wurdest gewogen, du wurdest gemessen und du wurdest einstimmig für gut genug befunden.
Yes, 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 yes. So, wir sind einfach die Champions, Gregor.
Als hätten wir uns abgesprochen. Wir haben uns nicht abgesprochen.
Wir haben uns nicht abgesprochen.
Wir haben uns nicht abgesprochen.
Ich hab gedacht, das gibt's doch gar nicht. Das hat er sich auch noch vorbereitet.
Deine Gedanken zu meinen Gedanken, Sascha. Da. Jetzt lass uns doch mal kurz erzählen, über was wir hier reden. Wir reden nämlich über den Film über Ritter aus Leidenschaft, A Knight's Tale aus dem Jahr 2001, ein Brian Helgard-Film und mit in der Hauptrolle mit Heath fucking Ledger als Sir William Thatcher oder beziehungsweise Sir Ulrich von Liechtenstein. Ja? Das ist ein Kino-Hit aus dem damaligen Jahre 2001 gewesen, den ich glaube, die meisten auf ewig assoziieren mit Viva Rocky, oder?
Jawohl.
Jawohl. Und ich kannte diesen Film noch nicht und du hast mich dafür geschämt.
Ja, ich habe dich dafür geschämt und ich habe ziemlich insistiert, dass du dir diesen Film mal anguckst. Und ich habe, mein Einstieg war, Gregor, wollen wir nicht mal über einen Heath Ledger-Film sprechen? Und
du, genau, der nicht Dark Knight ist.
Und da war, naja.
Ja. Das hast du gesagt, und dann mit der Musik und diesem Point hier mit der geilen Mucke und dem geilen Soundtrack, weißt du so, heute hätte man gesagt, das wäre für TikTok gemacht. Zeitgenössische Musik eingefügt in dem Film, ist ja heute total en vogue. Aber da fand ich es noch, ja, also das ist auch das, was am meisten hängen geblieben ist aus diesem Film, halt dieses We Will Rock You und diese Ritterschlachten halt, weißt du, diese Turniere, die man schon als Kind in den alten Ritter- und Robin Hood-Filmen gesehen hat, weißt du, es gab ja immer in den Robin Hood-Filmen immer so das eine Turnier, was gewonnen werden musste, damit man von dem bösen Sheriff von Nottingham losgeworden ist, weißt du, die Dorfbewohner entlohnen konnte und ernähren konnte. Und das hier ist... Die Beutewagen gepackt haben. Weil das hier ist ja auch eigentlich so eine, von der Story ist dieser Film ja eigentlich so eine, fast schon, also ein Film, so ein bisschen aus der Zeit gefallen, finde ich, weil der hätte auch so in den 50er Jahren wäre der, glaube ich, halbwegs so abgelaufen.
Findest du nicht? Ich finde, er versprüht schon den Charme der späten 90er so ein bisschen. Mhm. So ein ganz klein bisschen, obwohl er aus dem Jahr 2001 schon ist, wie du gesagt hast. Mhm. Lass mich mal, bevor wir in den hinein preschen auf unseren Rössern, edlen Rössern und uns eine Lanze über den Film brechen, lass mich mal kurz erklären, wie ich überhaupt zu diesem Film gekommen bin. Bitte, du weißt, lieber Gregor, ich bin ein großer Robbie Williams-Fan.
Robbie Williams, ja, genau, ja.
Und es begab sich zu einer Zeit, dass ein Robbie Williams-Musikvideo rauskam, nämlich We Are the Champions, wo er mit Queen, natürlich ohne Freddie Mercury,
natürlich,
durch eine Coverversion gemacht hat von We Are the Champions. Und das ist das offizielle Lied quasi zu dem Film, gespickt mit Szenen aus dem Film, garniert mit Robbie Williams obendrauf und Maiden, die ihre Oberteile nach oben reißen. Mhm. Das natürlich so dann mittelalterlich damals zensiert ist.
Ja, ja.
Und da wurde ich weniger wegen der Maiden, sondern eher wegen Robbie Williams neugierig auf diesen Film. Und habe ich den im Kino gesehen? Ich glaube nicht. Ich habe ihn mir natürlich aus der nächsten Videothek ausgeliehen und habe mir den dann angeguckt. Und ich war baff erstaunt. Ich dachte, was was um alles in der Welt habe ich hier gerade gesehen? Und ich war beeindruckt tatsächlich von dem Film, der zum einen diese klassische Rittergeschichte erzählt, ne? Also die Story ist ja schnell erzählt, also der Heath Ledger-Charakter kommt aus armen Verhältnissen, wird als Jungen quasi einem Ritter verkauft und dient als Knappe und übernimmt dann irgendwann, als der Ritter bei einem Unfall beim Scheißen stirbt, sagen wir es auf Deutsch.
Klassisch.
Ganz klassisch, wir kennen das.
Ganz klassisch.
Schlüpft er halt in sein Kostüm und schlüpft in seine Rolle und wird durch gefälschte Dokumente zum Ritter und natürlich fliegt das irgendwann auf, er verliebt sich, er muss dann die Dame seines Herzens gewinnen und wächst in mehreren Aspekten über sich hinaus und am Ende ist er ein echter Ritter, Hashtag aus Gründen. Und das ist also schon so ein bisschen klassische Geschichte, aber das Ding ist halt garniert mit so viel zeitgenössischem Geschmack, ne? Also du hast ja schon erzählt, We Will Rock You. Dann sitzen dann die Leute in der Ritterarena und haben so Bierhelme auf, wo natürlich keine Bierbecher drin sind, sondern halt, da sind halt, was ist das, Säcke, nein, oder keine Ahnung was. Also die trinken trotzdem mal Strohhalm.
Genau, ja.
Und das ist so anachronistisch, dass es schon wieder geil ist.
Ja, das stimmt. Aber weil du gerade die Geschichte erwähnt hast, das meinte ich, glaube damit, dass der so in dieser Art, so von der Story, wirklich wie so ein Remake aus so einem Film aus den 50er, 60er Jahre, so eine klassische Helden-Ritter-Geschichte. Da finde ich, da läuft er, das ist vielleicht so einer der Kritikpunkte, die ich hatte, als ich ihn jetzt wirklich, ich habe ihn jetzt vor kurzem wirklich zum ersten Mal gesehen, ich hatte so null Überraschung. Also es haben mich eher Dinge überrascht, die nicht passiert sind, mit denen ich gerechnet habe. Und dann habe ich gesagt, also es war mir schon klar, okay, halt er hat ja eine Bande, er hat ja Kumpels, die besser könnten sie nicht besetzt sein, hier von Mark Eddy und Alan Tudyk. Ne, die Wet und Roland spielen halt. Ne. Mark Eddy ist sowieso einfach ein fantastischer britischer Schauspieler.
Der hat bei Game of Thrones, glaube ich,
gespielt. Ja, und da war ja der hier Baratheon hier, der erste aus der ersten Staffel noch, der König. Der hat's verkackt, weil er besoffen einen Eber gejagt hat. Dadurch ist die ganze Scheiße, aber ist ja auch eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, und Alan Tudyk, den ich natürlich nicht nur wegen Firefly und so, sondern auch wegen ganz vielen anderen Sachen liebe, den Typen. Also das ist schon mal total großartig. Und diese Duo an Freunden wird dann noch dann durch Paul Bettany angereichert, der so eine Art Minnesänger und Fälscher und Schrägstrich der Dagobert dieser Zeit sein scheint, der dann noch so halt einmal so, der das ist auch, Paul Bettany ist für mich auch der große Star dieses Films, weil ich fühle mich Paul Bettanys Rolle, ich mag auch den Namen auszusprechen, einfach am nächsten. Weißt du, du bist vielleicht so ein Typ, du wärst so ein Ritter in dieser Zeit gewesen.
Ja, ich weiß es nicht.
Aber ich wäre der Typ, der die Show macht und dich ankündigt.
Ich wäre dann eher der Roland, also der Mark Eddy, der die Schmiedin anschmachtet.
Ja. Das ist aber, also diese Gruppe allein durch die sympathischen Schauspieler, die jetzt auch alle eine viel größere Karriere haben, also sie sind alle danach richtig bekannte Schauspieler geworden halt.
Ne? Also natürlich,
man muss ja Ledger sagen, muss man nicht sagen, ne?
Die Karriere ist dann irgendwann abrupt beendet gewesen.
Ja, leider.
Also Paul Bettany, der den Geoffrey Chaucer spielt, und der Geoffrey Chaucer ist eine historische Figur. Ja. Also ein echter Poet aus dem Mittelalter, der natürlich zu einer komplett anderen Zeit gelebt hat, aber auf, das habt ihr schon rausgehört, chronistische Akkuratheit verzichtet dieser Film, oder setzt er einen großen stinkenden Haufen. Aber es macht einfach, finde ich jedenfalls, macht unglaublich Spaß, den zu gucken. Und dann wird es ja noch, ich habe die Schmiedin schon erwähnt, also Kate, die einzige weibliche Schmiedin, wie der Name schon sagt, die von den Männern nicht ernst genommen wird und aber in dieses Team einsteigt. Und das und man reitet dann quasi von Turnier zu Turnier. Und diese ganzen Turniere sind halt aufgebaut wie so eine Fußball-Sportart deines geringsten Misstrauens, Meisterschaft. Ne? Und am Ende gibt's halt, oder es wird halt immer so aufgebaut, so eine Liga sozusagen, und am Ende gibt's die große Meisterschaft. Und das wird halt genauso zelebriert.
Einmal das, und es wird auch zwischendurch auch mal, das fand ich ganz nett, auch mal was zu den Regeln gesagt. Ja. Weil am Anfang, als er das erste Mal auf diesem Pferd saß, und also für so aufgeklärte Männer wie uns, ist das ja eigentlich ein relativ doofer Sport. Also ich würde durch versuchen zu bescheißen. Weißt du, also das kann ja so oder so ausgehen. Weißt du, und ich will nicht von der Lanze getroffen werden und so. Weißt du, das ist so wie, weißt du noch, wie so die Armeen im, weiß ich nicht, hier beim Konföderierte gegen Föderierte, die sich gegenüber gestanden haben und dann beide einen Schuss abgegeben haben, wo ich sage, ich hätte mich weggeduckt. Weißt du, das ist doch, weiß ich nicht, das ist so, ich würde diesen Sport nicht ausüben, ne, also auf gar keinen Fall, weil die Chance, dass ich da verliere, ist doch schon viel zu hoch. Und so, aber da wird es so ein bisschen erklärt, weil er wird ja getroffen und gewinnt trotzdem. Und ich habe mich gefragt, hä, wieso hat er denn jetzt trotzdem gewonnen? Und später erklären die das, obwohl er da so halb bewusstlos im Sattel sitzt. Ja, es gibt dann halt Punkte, wo du getroffen wirst. Oberkörper bis Kopf, Kopf, Beine und so, pipapo. Mhm. Das erklären sie so nebenbei. Natürlich, um es da scheinbar Leuten zu erklären, die da noch nicht so viel Ahnung von haben, aber eigentlich, um uns im Publikum die Regeln zu erklären.
Es wird halt, gleich, ne, zweimal erklärt, diesen Film.
Ja, es ist aber auch nötig. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich das kapiert habe, weil das ist halt so eine Sportart. Also das anzusehen, das ist schon echt, das ist auch wirklich krass gefilmt und gut gemacht.
Es ist super,
muss man gefilmt sagen. Auch so die aus Sicht der Kamera und auch, dass diese Lanzen so stumpf sind und so, und dass es eigentlich nicht das Ziel ist, dass man da jemand stirbt, aber es passiert schon mal halt.
Bis, ne, auf die Lanze des bösen schwarzen Ritters, den es natürlich auch gibt.
Natürlich, ne? Natürlich. Rufus Sewell spielt den Bösewicht Graf Edhammer von Anjo, kann ich auch sprechen. Bei Rufus Sewell habe ich die ganze Zeit gedacht, Alter, wie geil, Oscar Isaac. Und dann dachte ich, Moment, das ist doch nicht Poe Dameron. Aber der hat eine unheimliche Ähnlichkeit mit Oscar Isaacs, ist aber nicht Oscar Isaacs, ist auch 20 Jahre zu früh. Aber er kann auch nicht der Vater, ich habe es geprüft, er ist nicht der Vater. Ne, ich habe alles abgecheckt, alle haben noch so einen Test jetzt zwischen den beiden laufen und so, und die scheinen nicht verwandt zu sein, aber ich musste bei Rufus Sewell die ganze Zeit denken, Mensch, das ist doch eindeutig.
Ich war bei Paul Bettany total irritiert, weil er die Synchronstimme von Spike hat.
Ja.
Und
ja.
Ich habe mir gedacht, da könnte ich mir auch James Masters vorstellen in dieser,
ja,
Rolle,
absolut,
tatsächlich.
Ja.
Und er hatte mich so ein bisschen, das wird jetzt nichts sagen, an eine Mischung aus, den kennst du, Ralf Schmitz, den Comedian, und Zorro aus der Lindenstraße erinnert, optisch. Okay. Und den ehemaligen Cottbuser Bürgermeister.
Okay.
Aber davon abgesehen, finde ich natürlich, da gebe ich dir recht, der spielt den Rest komplett an die Wand. Der hat auch einfach die dankbarste Rolle, ne?
Ja, alleine diese Show da zu machen. Und du bist ja der Ankündiger im Prinzip. Das hat ja was vom Wrestling. Weißt du?
Ja.
Das geht auch um die Show. Ne? Das,
natürlich.
Er erzählt ja da so eine geile Geschichte über ihn. Ich habe ihn auf dem Berg von Jerusalem, habe ich ihn gesehen. Dann war er ein Jahr im Schweigekloster. Ne? Dann hat er die Waisen genährt und so. Weißt du, das würde ich so über mich erzählen. Weil da geht es ja wahrscheinlich als Ritter auch darum, dass dein Ruf sehr wichtig ist. Ne? Mhm. Also es gibt ja zwei Konflikte in dem Film. Einmal Adel versus so der gemeine Mann. Das wird wenigstens noch so, also so Männer, Leute wie wir, einfache Leute aus dem Volk. Das wird auch doch thematisiert, indem auch gesagt wird, ja, aber warum ist denn der Adel der Adel? Der Adel ist doch nur der Adel, weil er sich's mal genommen hat. Mhm. Das ist ein richtiger Punkt. Also, du bist ja nicht König, also jetzt schon, also ich werde kein britischer König mehr werden. Es sei denn, ich heirate ein. Aber wenn das nicht passiert, also wenn man so drüber nachdenkt, wie so Königshäuser und Adler, haben sie ja schon recht, die haben es sich irgendwann genommen und gesagt, so, wir sind's jetzt hier, wir sind der große Babbo, hier ist mein Steinkreis, ne? Und wir ab jetzt wir von.
Und ich meine, da brauchen wir nicht groß drüber reden. Ich meine, die einzige große Leistung von den Millionären, die sagen, Leistung muss sich wieder lohnen, ist, den Notarvertrag zu unterschreiben, um das Erbe entgegenzunehmen.
Ja.
Mehr haben die in ihrem Leben noch nie geleistet.
Das Einzige, was ich da anprangere, ist, dass es mich noch nicht getroffen hat.
Ja, ja.
Weißt du, das ist so, ne, es ist immer, ne, und das ist, beim Adel ist es ja noch absurder.
Ja.
Halt, ne? Nur weil irgendwer mal irgendwann eine imaginäre Linie gezogen hat oder beziehungsweise da halt gesagt hat, ab jetzt seid ihr von und dann habt ihr irgendwie so ein Geburtsrecht und so halt, ne? Für Jahrhunderte. Und das ist schon, wenn man so normal drüber nachdenkt, ist das schon sehr absurd. Wie schon Weiland der gute Frank Drebin sagte, ganz egal, wie albern und rückständig uns das Prinzip eines Königshauses auch sein kann, als aufgeklärte Amerikaner sind wir allen anderen Sachen gegenüber sehr aufgeschlossen. Da hat er schon recht. Aber das wird nochmal wenigstens auch thematisiert, dass dass der große Traum von Heath Ledgers Rolle ist ja, ein Ritter zu werden, ne? Nachdem er, dem sie dann so aus dem Arm, am Anfang geht es denen nur darum, dass sie so ein bisschen Geld, dass sie ein bisschen essen können und sind aus ganz ärmlichen Verhältnissen und ihr Ritter ist halt, wie du schon gesagt hast, aus unglücklichen Gründen, ne, wird nicht mehr Wettkampf, also er hat die höchste Form der Dienstunfähigkeit erreicht, würde man sagen, im öffentlichen Dienst, Sascha, oder? So ein bisschen halt, oder?
Er wird immer noch weiter bezahlt.
Er wird natürlich
drei Jahre tot, wird immer noch weiter bezahlt.
Er sitzt ja auch noch. Aber dann geht es ja darum, dass seine Kumpels ihm dann dabei helfen, am Anfang daraus, weil sie damit auch ja von profitieren. Er ist der, der das Talent dafür hätte, aber nicht den Namen, nicht das Geburtsrecht. Aber die geben sich, wollen sich am Anfang auch mit so einem gewonnenen Kampf zufrieden geben und jeder will so seine Wege gehen und es geht nur ums Essen und er will gleich mehr und höher und Träume und dann stoßen sie ja auf Paul Bethany, der ihnen halt auch noch ein paar Unterlagen fälscht. Was, es passt einfach alles sofort zusammen. Das meinte ich so damit, mit der Film läuft schon sehr glatt ab, finde ich. Also das meinte ich mit so ein bisschen, er wirkt so ein bisschen wie ein Drehbuch, was vor 50 Jahren oder 40 Jahren mal so geschrieben wurde. Das ist natürlich angepasst und da gibt es auch ganz viele Anspitzen und noch so Anspielungen und so auf gerade zu der Zeit auch aktuelle Sachen, aber es läuft schon sehr überraschungsarm ab, fand ich.
Ja, aber ja. Ich meine, ich kann auch einen Film gutieren, der überraschungsarm abläuft, solange er mich unterhält.
Also mein Maßstab ist total.
Unterhält er mich. Und manchmal ist das einfach, ich brauche manchmal auch so einen Feel-Good-Film, wo ich mich zurücklehnen kann, ohne gleich traumatische Erlebnisse des Hauptdarstellers aufarbeiten zu müssen. Ja. Oder feststellen zu müssen, der Hauptdarsteller war gar nicht der Gute, sondern der Bösewicht und keine Ahnung was. Und haha, wir haben noch ein Ass aus dem Ärmel gezogen. Nein, ich brauche manchmal auch so eine ganz einfache, simple Story mit ein bisschen Schmonzette. Es ist nicht übertrieben schmonzig, wobei ich ja ganz ehrlich sagen muss, bei den drei Frauen, die da auftauchen, also die Lady Jocelyn, ich habe nicht verstanden, welche Rolle sie hat, also wo sie dann welchem Königshaus oder welchem Adelshaus sie nun angehört. Sie
ist offensichtlich so, die Beute irgendwie so ein
ja,
bisschen.
Ja, sie ist die Beute, aber warum? Aber das ist ja das Schöne, das ist das andere Motiv. Ne? Du hast gesagt, das eine Motiv ist echter Adel, echte Ritterlichkeit steckt nicht in deinem Titel, sondern in deinem Herzen.
Oder in deinem Tun vor allem.
In deinem Tun. Ne? Das definiert Ritterlichkeit.
Ja.
Und das zweite Thema ist Frauenrechte.
Ja.
Das spielt eine ganz große Rolle in diesem Film. Es gibt auch tatsächlich, es gibt Hausarbeiten, habe ich gefunden, wo SchülerInnen das auseinandernehmen und sezieren und deuten sollen und Szenen rausarbeiten sollen, wo halt die Frauenrechte dargestellt werden und auch das andere Thema Armut, Reichtum, Ritterlichkeit. Also das Ding wird teilweise im Unterricht seziert. Das finde ich auch ganz spannend.
Faszinierend, echt?
Okay. Tatsächlich ist es ja so, dass Lady Jocelyn,
ja.
Die Männer ja so ein bisschen einmal an der langen Leine hält und zum anderen nicht manipuliert, aber quasi nicht nach den Regeln der Männer spielen will. Weil sie sagen ja alle, ach Lady Jocelyn, ich gewinne dieses Turnier für dich. Und sie sagt, du bist der Einzige, der gesagt hat, ich gewinne das Turnier nicht für dich. Ja. Weil er nicht gesagt hat, ich gewinne das Turnier für dich. Und sie lässt ja quasi, das ist ja einer der entscheidenden Momente in diesem Film. Achtung, also wer den noch nicht gesehen hat, der ist jetzt, 23 Jahre, oh Gott, 23 Jahre alt.
Ja.
Also wir spoilern natürlich ein bisschen.
Ja, ja, klar.
Sie sagt natürlich in einem entscheidenden Moment, okay, wenn ich dir wirklich was bedeute, wenn du mich liebst, dann verlierst du dieses Turnier für mich.
Mhm.
Du stellst mich über deine Würde, über deinen Ehrgeiz, über deinen Stolz. Und das macht er ja auch, ne? Und dann sagt er, okay, du hast mir gezeigt, es liegt dir was an mir, jetzt darfst du das Turnier gewinnen und dann gewinnt er natürlich das Turnier.
Er hat es noch nicht ganz verloren, er hat die ersten Runden verloren für sie halt, ne? Und dann sagt sie zu ihm noch, ja, jetzt will ich, dass du es doch gewinnst.
Ja. Ne?
So nach dem Motto, oh toll, jetzt muss ich aber alles wieder aufholen, was ich eben verloren habe.
Ja,
das ist ja noch viel schwieriger. Da habe ich erst im ersten Moment gedacht, was für ein Dick-Move von ihr. Dann aber dachte ich so beim nochmal drüber nachdenken, auch schon so ein bisschen smooth, weißt du, weil die wird halt auch wie leider eine Frau im Internet, die muss sich eine Menge Scheiß anhören. Mhm. Weißt du, und die leider auch halt, ne?
Ja, ich meine, machen wir uns nichts vor. Also in dem Moment, du hast gesagt, du hast dich gefreut, dass dir die Regeln des Turniers erklärt werden. Sie haben es uns vorher erklärt, die Regeln des Turniers. Also, und dann kommt die Szene beim Turnier, wo halt der böse Ritter, der schwarze Ritter, neben Lady Jocelyn steht und ihr nochmal die Regeln erklärt. Und das ist so ganz klassisches Mansplaining.
Absolut.
Es ist super Mansplaining, was er da macht.
Also, er fängt auch ungefragt an, ne?
Natürlich.
Er fängt doch er kommentiert, er macht eigentlich so wie so ein Audiokommentar zu den Ereignissen, ne? Und so, also er fängt sofort an, sie zu mansplainen. Weißt du? Also nicht so vorher wie uns, wie die Freunde von Ledgers Rolle, die es auch mal in so einem Nebensatz erklärt haben, wo sie es dann bewusst eigentlich uns im Publikum erklärt haben, er macht es ja wirklich nur aus Mansplaining-Gründen. So, fangen Sie mal an, also folgendes.
Er steht ja auch so breitbeinig dann bei ihr, ne? Also das ist so ein typischer Mansplainer, der der U-Bahn breitbeinig neben dir sitzt und sein Gemächt zeigt.
Der auch sofort anfängt.
Und dir erzählt, keine Ahnung, irgendwas zu Mansplain.
Ja, richtig, richtig, ja.
Und das, also einfach in allen Belangen eine sehr unangenehme Type, ne?
Ja.
Also, weil es kommt ja auch relativ schnell raus, also es, der König in Verkleidung sagt ja zum Heath, du, ich kann nicht mehr, also ich bin total fertig und
Burnout.
Ganz schlimm. Ja, ich kann nicht das ständige regieren. Nein, er ist ja inkognito da.
Ja.
Und dann sagt er, also die nächste Runde überlebe ich nicht oder die schaffe ich nicht mehr. Und dann tiltet er ja. Also er nimmt ja den Stab hoch und reitet an ihm vorbei und sie salutieren sich gegenseitig oder grüßen sich gegenseitig. Und dann sagt er der Böse Ritter, das verstehe ich nicht, er hätte ihn vom Pferd hauen können. Warum hat er das nicht gemacht? Mhm. Dann so, dann sagt sie ja, weil er Anstand und Ehre besitzt.
Ja. Genau.
Die du nicht hast, schwarzer Ritter, der Mansplaining-Kite.
Richtig. Ja, das ist wirklich ein Unterschied zwischen Handeln und so tun. Weißt du, es ist so wie so eine Worthülse halt, ne? So dieses Ehre vorwegtragen wie so ein Schild. Also, weißt du, was aber keinen Inhalt hat für viele, weißt du? So wie sich jetzt alle Bruder nennen, weißt du?
Darf ich dich Doc nennen?
Du darfst mich alles nennen.
Nee, und da kommt ja quasi raus, dass der Typ eigentlich König Edward ist.
Ja, genau.
Weiß gar nicht.
Ja.
Genau, einer der zahlreichen Könige von England.
Edward, der schwarze Prinz von Wales.
Der schwarze Prinz von Wales, genau.
Genau.
Und dann kommt ja, du kannst ja nicht gegen den Prinzen, dann ziehen ja alle zurück, weil sich rumgesprochen hat, das ist in Wirklichkeit Edward. Und da will natürlich keiner gegen antreten, weil niemand will den aus Versehen den Prinzen töten beim Richtig, Turnier. Ja. Jetzt habe ich recherchiert und habe herausgestellt, dass die Kirche tatsächlich was gegen diese Turniere hatte und hat festgelegt per Dekret, also die katholische Kirche, die in England ja nicht gilt, wer beim Turnier stirbt, kommt nicht in den Himmel.
Ui.
Und tatsächlich war es so, zumindest auf dem Festland, wenn du einen König beim Turnier umgebracht hast, also irgendwem beim Turnier zu töten, war offiziell kein Verbrechen.
Ja, gut, das hätte keiner gemacht mehr.
Halt, genau.
Also jetzt auch dieses Turnier, das ist so wie beim Boxen. Ist das nicht auch irgendwie Unfall dann und irgendwie so, ja?
Das weiß ich gar nicht.
Da bin ich mir auch nicht sicher. Das ist vielleicht also, auch nur Rocky gewesen.
Also selbst wenn du den König beim Turnier, also deine Chance auf die, doch noch in die Erbfolge zu kommen, wenn du beim Turnier, also wenn du den König herausforderst auf ein Turnier und ihn dabei umbringst, dann kommst du straffrei aus der Sache raus. Und ob das immer noch gilt, weiß ich nicht.
Das könnte sein, dass es also unterdessen klingelt im Buckingham Palace ein Telefon.
Hey, ne? Charles!
Charles, ich fordere dich raus. Ich werde niemals eine Herausforderung nicht akzeptieren. Und dann, du bist dann mein Knappe. Nee, du kündigst mich dann an. Weißt du?
Ja, das
mach ich. Das wäre total.
Hol schon mal den Handschuh, Gregor.
Nee, ich würde das einmal genau das. Und ich sag das Einzige, was ich nur immer dann zu dir sagen würde, ich wünsche, du hättest eine Hose angehabt dabei. Aber trotzdem so viel Würde, wie du bewiesen hast.
Sie haben mich fixiert. Ich verlange Satisfikation.
Ja. Nein, aber das ist auf jeden Fall auch cool, auch so dieses am Ende, wo die ihn dann an den Pranger stellen, wo er dann natürlich irgendwann rauskommt, dass er nicht adelig ist und so. Auch so ein bisschen komisch, weil er dann da muss ich ein bisschen lachen, als er dann plötzlich auf die Story hört von seinem Vater, ne, seinem echten Vater, ne, und den dann findet und dann mit ihm sofort hier hoch die Tassen und so, was ja, ne, okay ist, und dann sagt er, was, wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch gleich dein Dach reparieren.
Ja, so glaub ich, ne? Das Dach, das fand ich auch etwas, so, okay, und dann kommt der schwarze Prinz, sieht, dass der Ritter auf dem Dach von diesem Typen rumhantiert.
Ja, und, eine gute Kombination, kombiniere, das muss sein Vater sein. Also, er muss ja, es wird ja nicht erzählt, ob er da noch irgendwas mit dem Vater gemacht hat oder so, weil also der Typ, also der hier von Rufus Sewell, also der böse Graf, der beobachtet ihn ja und beschattet ihn ja quasi und sieht dann ja, dass er in das Haus eines Gemeinen geht, also von jemandem, der da als so, da wird dann erzählt, er ist so ein blinder Handwerker und so, ne, und der, das ist, bei ihm tropft es durch Dach und so, und das ist halt sein Vater, und mit dem, ja, sagt er, dein Sohn lebt und pipapo und alles, ich bin's und mir geht's super und lass uns was trinken. Und dann regnet's herein und er sagt, ja, ich bin ja blind und so, ist ein bisschen ungünstig mit dem Dach und so. Er sagt, das Arbeitsalter wird auch immer höher und, ne, und die FDP will, dass wir jetzt noch länger. Nein, auf jeden Fall sagt er dann der gute Ulrich von Liechtenstein, keine Sorge, Papa, es ist zwar nachts, morgen habe ich ein großes Turnier, aber kurz aufs Dach geht. Und klettert aufs Dach, und ich habe sehr gelacht über diese Szene, wo er dann da guckt und sagt, Mensch, guck mal, da klettert der auf, weil du siehst ja wirklich nur, wie er aufs Dach nachts klettert. Kombiniere, das muss das Dach Schlag seines Vaters sein, der ein Gemeiner ist, somit ist er auch ein Gemeiner.
Nee, da ist noch so ein kleines Mädchen, das
ja,
er fragt.
Ja, ja, also, trotzdem, aber es ist ja, ein bisschen...
Es ist schon teilweise ein bisschen cheesy, aber ja. ich muss dir ganz ehrlich sagen, also so ein bisschen Schauer den Rücken läuft mir schon runter, wo er seinen Vater wieder trifft.
Absolut,
das ist es schön. Ist super kitschig, aber es ist mir einfach in dem Moment auch scheißegal. Ich lasse es
das funktioniert bei mir auch.
Freue mich. Auch das wenn dann am Ende sein blinder Vater, er sagt, hier Vater, William, dein Vater ist hier. Und er tritt ja dann an, unter Sir William am Ende, ne?
Genau, sagt, ja, richtig.
Am Ende hat das gehört, Sir William. Sie rufen alle Sir William. Sie rufen Sir William.
Ja.
Und
nicht mehr Uli von Liechtenstein.
Und nicht mehr Uli von Liechtenstein, der übrigens aus den Gelderlanden kommt, was wieder in Belgien Niederlande ist. Aber was verstehen Amerikaner schon von europäischer
Topografie? Haben das auch in Prag gedreht, das Ganze. Also, ne? Obwohl es in England spielt. Also bitte.
Ja. Teilweise hast du es gelesen mit Statisten, die den Text natürlich, die überhaupt kein Englisch verstehen konnten. Und da gibt es eine Szene, wo Chaucer ihn ankündigt und nichts passiert. Und dann steht auch Mark Eddy da oder Roland und macht so, hey! Und alle so, yay! Und es wird kolportiert, dass das tatsächlich so war, dass die Statisten überhaupt nicht kapiert haben, dass sie jetzt jubeln sollen. Und er hat dann irgendwie das Signal gegeben und die sind alle eingestiegen.
Aber weißt du, was das Schlimme bei mir ist? Ich habe dann immer bei solchen Szenen harte Robin Hood Helden in Strumpfhosen-Vibes mit, ey, ich lese mal das Drehbuch, oh, er hat noch eine Chance. Und dann holen alle das Drehbuch hervor und sagen, ja doch, er hat noch eine Chance, ne? Und so, weißt du, das hat mir der Film tatsächlich bei anderen Filmen so ein bisschen verdorben. Aber wie gesagt, diese Freundschaft, diese Beziehung zwischen den Kumpels von William und so und auch die Beziehung, das ist einfach toll. Also die spielen gut zusammen, auch wie sie sich so als Freunde so necken und so und wie er dann, wie auch am Anfang, als er Mark und Watt versucht zu überreden, mit ihm da weiter diese Tour durchzuziehen, sich als Adligen auszugehen, wo er dann sagt, hier, wenn ihr schafft, mir das Goldstück hier, die Goldstücke wegzunehmen, dann gehen wir essen. Wenn ihr es nicht schafft, dann ziehen wir das durch, was ich will. Na, seht ihr, Jungs, alles gut. In dem Moment stürmen sie schon auf ihn zu und rasen ihn zu Boden und so. Ich fand auch die typische Trainingsmontage-Szene super.
Ja, super.
Ich habe so gelacht, wie sie ihn auf diesem Boot, durch diesem kleinen Boot in der Ritterrüstung durch diesen Fluss gezogen haben. Er dann reinfällt und die dann alle lachen. Und natürlich, jedem ist klar, der ist in der Ritterrüstung unter Wasser. Der kommt da nicht von alleine hoch. Und wie geil, die sich den Arsch weglachen und sagen, wann taucht er denn auf? Und so und siehst du, wie dieses Blubbern immer weniger wird. Ne? Also das ist echt super gemacht.
Der Film ist ohnehin also filmisch großartig. Also wo er auf dem Pferd sitzt und einreitet in die Stadt und hinter Jocelyn herreitet und sich mit ihr ein bisschen unterhält und gar nicht mitkriegt, dass er auf einmal in der Kirche ist.
Ja,
er ist mit dem Pferd in die Kirche geritten und die Mönche versuchen immer aus der Kirche rauszukriegen und sie bewegen sich so von Fenster zu Fenster das sind so Fenster mit Mosaiken und so.
Genau,
und so.
Ja.
Und ich an der Stelle musste ich unglaublich an Indiana Jones Adventure denken. Das war so ein Bildaufbau,
ne?
Wie es in einem Adventure-Spiel, weil sie sich auch quasi von Bildschirm zu Bildschirm bewegen im Laufe des Gesprächs. Inszenatorisch finde ich das großartig. Die haben sich auch unglaublich viel Mühe gegeben, was die Lanzen betrifft. Die haben teilweise die Stäbe mit Nudeln gefüllt, die waren hohl, aus ganz, ganz dünnem Material außen und mit Nudeln gefüllt, damit das richtig geil aussieht, wenn die Stäbe brechen.
Das sieht auch wirklich geil aus. Also da mit den Zeitlupen-Einstellungen bei diesem Kampf, das sieht einfach noch mal geiler aus. Also überhaupt auch diese ganzen Kulissen von diesen Festen, wo du wirklich siehst, das ist so das große Ereignis, weißt du, der Zirkus ist in der Stadt halt, ne? Das kommt total gut rüber. Und dann halt mit dem doch sehr zeitgemäßen und eigentlich heute zeitlosen Soundtrack garniert halt, ne? Das ist richtig großartig. Übrigens darf ich noch erwähnen, dass Brian Heldegard übrigens auch das Skript für Postman geschrieben hat.
Ja, ich möchte
Robin Hood möchte ich nur mal ganz kurz erwähnen. Aber ich muss trotzdem noch so zwei kleine Sachen in der Suppe, wo ich so ein bisschen irritiert war. Ich habe ernsthaft, das mag mein langes Filmwissen oder lange viele Filme geguckt im Leben, ich habe bis zu drei Viertel des Films gedacht, wann kommt denn der Moment, wo Lady Jocelyn sich als böse rausstellt? Weißt du, und er merkt, dass sie nicht die Richtige für ihn ist und sie ihn verarscht und eigentlich ist er doch in Kate oder in irgendwen anders verliebt und so. Und das kam nicht und das hat mich sehr irritiert, dass es wirklich von Anfang an die ist, die für ihn ist. Halt,
ja. Ne?
Das mag so filmhistorisch einfach sein, dass ich sage, irgendwann kommt der Moment, wo sie sich als die böse Hexe rausstellt. Aber ist sie nicht.
Ja. Ich meine, dafür auch gerne, er darf sie gerne bekommen. Also, ich fand sie tatsächlich von allen Frauen in diesem Film am uninteressantesten.
Ich wäre also, ganz ehrlich, Team Christina. Muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Die Zofe. Ja, also ich wäre Team Kate und das zweite Wahl Christina.
Das ist gut, dann würden wir uns nicht streiten.
Ne?
Oder ein Duell führen müssen.
Nein, also, weil, wir haben eben über das Thema Frauen gesprochen, weil Kate, wie gesagt, ist eine Schmiedin. Ihr Mann ist irgendwann mal vor Äonen gestorben, hört man so raus. Und sie hat das Business übernommen und wird natürlich überhaupt nicht ernst genommen als einzige Frau am Boss. Und selbst William möchte ja am Anfang erstmal von ihr nichts haben, aber sie ist einfach am günstigsten von allen und sie repariert ja seine Rüstung erstmal und dann hat sie eine eigene Rüstung entwickelt, die leichter ist als alle anderen und moderner und ergonomischer, da wird er erstmal für ausgelacht, aber sie hat ja ihr Logo drauf gemacht und das ist ein Nike-Logo.
Ja, ja, ist es, ne? Ja, ja.
Und das sind solche Sachen, oder die reiten halt in London ein, also das große Finale ist natürlich in London.
Natürlich.
Also CGI London und hinten haben sie in London Eye gebaut, aber halt mittelaltermäßig, im Matte Painting, im Digitalen. Auch das sieht halbwegs passabel aus, das Matte Painting.
Ja, auch so die Kamerafahrten über diese mittelalterliche Stadt, das sieht sehr gut aus. Klar, es ist hier in Prag und so, zum Teil sieht es da wirklich so aus. Also
ja, auch die Turnierplätze so haben sich super gebaut. Aber
das sieht wirklich, also ich mag so diese Mittelalter-Städte von oben, so mit Kamerafahrten, wo du so die Weite siehst und so. Und ich finde das so, also das sieht einfach geil aus. Aber wie du schon gesagt hast, mit den drei Frauenrollen, wir haben halt ne Lady Jocelyn, dann Christina, die ist ihre Zofe. Die wird immer so ein bisschen geschickt und soll was abklären. Fragt mal so hier übrigens, in welchem Wams kommt er denn heute Abend zum Tanz?
Meine
Lady möchte die Farbe wissen, weil sie will ihre Kleidung entsprechend anpassen. Er kommt nackt. Das ist kein Problem, das sage ich hier.
Nee, sie sitzt da im Zelt und er sagt, gelb mit lila Linien drauf. Und dann stellt sich halt raus, das ist quasi die Farbe des Zeltstoffes. Und,
genau.
Und der arme Mark Eddie, Roland, muss dann quasi aus dem Zeltstoff seinen Anzug schneidern. Ach, großartig. Roland hat eh ein Auge auf sie geworfen und ich glaube auch umgekehrt. So ein
ja, bisschen. Ja, ja, ja.
Kate ist übrigens, das finde ich auch toll. Kate ist einfach, die ist einfach Teil des Teams.
Aber kein Love Interest komplett von irgendwem.
Hat kein Love Interest, sie ist einfach ein Teil des Teams.
Das ist richtig, aber ich muss auch sagen, ich finde, mit der hätte man mehr machen können. Weißt du, also ich finde, ich habe mir irgendwann aufgeschrieben, eigentlich ist ihre Rolle so ein bisschen da, um akzeptiert zu werden von den anderen. Am Ende, weißt du, weil ich meine, klar, vielleicht ist es jetzt ein bisschen unfair von der Bewertung her, aber ich finde, man hätte sie, nachdem sie für ihn die Rüstung geschmiedet hat, ist sie einfach eine, die da auch mit dem Stock am Ende ihn mit verteidigt und so, wenn er da am Schafott steht und so, aber sie hat einfach nicht mehr viel zu tun. Es gibt auch keine Szenen, die sie so, also ich glaube, die in der zweiten Stunde hat sie auch kaum noch Text und so, weißt du? Also die, ich finde, man hätte mit ihr ein bisschen mehr machen können dafür, dass man sie so eingeführt hat. Halt, ne?
Ja, gut.
Ich finde irgendwie, da bei ihr blieb mir am Ende nur über so ein bisschen, ja gut, sie ist halt die akzeptiert wird von den anderen. Irgendwie halt, ne? Ich weiß, das ist wahrscheinlich ein bisschen unfair jetzt so in der Bewertung, aber ich
dachte. Am Ende nimmst du noch teil beim Rülps- oder Furz-Wettbewerb, glaube ich, oder?
Ah, stimmt, okay, das gibt dir natürlich wirklich ein bisschen Gravitas.
Wo ist sie gegen die Franzosen stimmt. Oder waren es Engländer an?
Das ist auch großartig. Dann nehme ich es zurück ja, ja, ja. Und bin jetzt doch total in dem
Link. Und ich finde die auch toll, also da, wo man. Ich finde die super. Ich finde den Charakter super einfach. Und dann gibt's ja auch diese Szene mit dem Tanz zum Beispiel, wo sie dann auf dem Ball sind.
Oh, der Tanz ist geil, oder?
Und sie soll ihm, also er soll ihr zeigen, oder hier Rufus Swell sagt halt, oder Graf Ademar von Anjou sagt, so hier, Graf Ulrich von Liechtenstein, dann zeig uns doch mal, wie man so in Gelderland tanzt. Und natürlich keine Ahnung, wie man tanzt. Und sie improvisieren halt irgendwas, was halt anfängt wie so ein mittelalterlicher Reigen, aber dann komplett auch musikalisch zeitgenössisch wird.
Aber der ist voll gut. Und natürlich machen alle mit, so wie sie es gehört.
Natürlich weißt du? Machen alle mit, so wie sie es gehört.
Das ist super.
Das sind so Sachen, genau, also wie immer sowas, wie gesagt, das Nike-Logo. Man kann da so gut andocken, weil das ist halt, man kann sich so vorstellen, okay, diese Mittelalter-Ritterkämpfe muss halt genauso ein Spektakel gewesen sein wie heute Bundesliga oder
ja,
Champions
klar.
League oder was
ja,
weiß
das
ich
war,
was.
Das war wahrscheinlich noch mehr. Du hattest doch gar nichts anderes. Was hattest du denn noch? Ich meine, vielleicht hier und da mal eine Hinrichtung oder so, aber
ja.
Im Großen und Ganzen, du hast es ja jetzt mal ehrlich, da gab es in der Zeitung steht auch nur, ne, nicht geglaubt, was da steht und so. Da sollen die Pocken ausgebrochen sein, das glaube ich nicht. Ne? Und so, weißt du, also das war wahrscheinlich wirklich das große gesellschaftliche Ereignis. Ne?
Und, ne?
Da musste man hin.
Da musste man hin. Und das Lustige ist, was ich auch an diesem Film so großartig finde, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt. Also ich habe ja so im Umfeld so ein bisschen gegoogelt und zu so Rezensionen und sowas. Der hat verdammt gute Rezensionen. Ob der jetzt kommerziellen Erfolg war, weiß ich nicht.
Nicht unbedingt. Ganz so. Der hat knapp 120 Millionen eingespielt bei 65 Millionen Dollar Budget. Ah, also es ist, du weißt ja, die Regel der drei und so. Ne? Also
genau.
Der war schon, der lief schon nicht schlecht, aber er war auch nicht, also das ist tatsächlich der Film, bei dem man sagt, das ist so der endgültige Durchbruch gewesen mit Heath Ledger in der Hauptrolle, weil davor hatte er halt die Teenie-Komödie hier
10 Dinge, die ich an dir hasse.
Und war
den
halt
mag ich auch, den können wir auch nochmal besprechen, Gregor.
Und war halt...
Wir machen die ganzen Heath Ledger Teenie-Schmonzetten.
Na, das sind nicht so viele, wie man denkt, ehrlich gesagt.
Okay.
Und dann kam, und dann war ja schon der Sohn von Mel Gibson in den Patrioten und dann kam hier schon der halt, ne? Also das waren gar nicht so viele und davor, wir dürfen nicht vergessen, ich glaube, hat er nicht Roar gemacht, diese, hat doch so eine Herkules-Szena-Fahrwasser-Serie auch mal eine Hauptrolle gespielt, der gute hieß damals. Mit
Ryan Gosling zusammen.
Nee, aber es war ungefähr zu derselben Zeit, Roar hieß die 1997, auf Deutsch hieß die Connor der Kälte. 13 Folgen, lief auch garantiert mit Sicherheit hier, genau. Die Serie wurde 97 auf dem Höhepunkt des Xena und Herkules, der Herkuleswelle auf dem Sender Fox ausgestrahlt. Fox strahlte allerdings nur 8 der 13 Folgen auf. Danach nahmen sie die Serie aus dem Programm. Die Serie wurde erst 2000 auf dem Sci-Fi Channel vollständig gezeigt. Und bei uns natürlich, Sascha, wie könnte es denn das sein, erwarb RTL die Rechte und strahlte die Serie einmal im Januar 2000 aus.
Gäbe es doch nur einen Podcast, der sich mit abgesetzten Serien beschäftigt.
Ja, ich habe schon die Liste erweitert gerade. Connor der Kälte, 13 Folgen.
Das und mit das Connor muss, kennen wir uns aus, oder?
Mit Connor kennen wir, ganz ehrlich, wir beide, oder? Also ich nehme auch jeden anderen Connor, ehrlich gesagt, weißt du? Also,
ja, lieber jeden anderen als den.
Das nee, aber auf jeden Fall, danach war es gar nicht. Danach kam schon Monsterball, hier die vier Federn, Gesetzlos, Pipapo. Also das waren gar nicht so viele. Aber das war ja hier der Film, der ihn so als Hauptdarsteller endgültig aufs Tableau setzte. Und deshalb, also ein Flop war der sicher nicht, aber so vom Einspielergebnis war es auch nicht so gut, die Zeiten waren noch ein bisschen anders, ne? Aber ich finde das mit 120 Millionen dann auch jetzt nicht so, dann bei 65 Millionen Dollar Budget, man sieht es ihm schon an, ja, dass der schon viel gekostet hat, ne?
Der war nicht billig. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, was ich bemerkenswert finde bei diesem Film oder auch nicht, doch eigentlich schon, dass der eine ziemliche Kult-Followerschaft hat, sozusagen. Und vor allen Dingen halte ich fest, Gregor, bei Leuten, die sich mit der Historie befassen, mit dem Mittelalter.
Warum?
Die sagen alle, also ich hab ein Interview gesehen von einer Historikerin, die hat gesagt, es gibt wohl niemanden, der sich mit Mittelalter befasst, der den Film nicht mag.
Okay.
Weil er gleichzeitig die schlechteste und die beste Darstellung des Mittelalters liefert.
Okay, und unterhaltsam ist dabei.
Also natürlich ist der voller Anachronismen, das ist klar. Mhm. Aber die stellen raus, es ist genau das, was wir vorhin auch immer gesagt haben. Es transportiert das Gefühl und das Leben im Mittelalter, aber so ein bisschen als Fabel aus der Sicht von heute.
Mhm.
Das sind quasi alles Gleichnisse sozusagen. Und man kann damit, was wir auch eben schon gesagt haben, den Stellenwert von Turnieren erahnen.
Mhm. Ich weiß natürlich. Ich kann mir schon vorstellen, was sie damit so meinten. Es ist so ein bisschen, der Film ist wie so die Paul Bethany-Rolle. Weißt du, jemand, der sich hinstellt und eine große Geschichte erzählt, die aber von denen alle wissen, so war das nicht.
Hm.
Ne? Aber sie ist groß, sie ist unterhaltsam, ne? Und es ist ein Kern, ein Funke Wahrheit drin, deshalb funktioniert sie auch so gut. Und du weißt ja, gute Geschichten, Leuten passieren immer nur gute Geschichten, die sie auch erzählen können.
Ja.
Weißt du? Ich glaube, das ist schon sehr wahr. Halt, ne? Ah, der ist cool. Der ist wirklich gut. Muss man wirklich sagen. Und ich, ganz ehrlich, ich liebe auch Alan Tudyks Haare.
Ja.
Also, es ist wirklich, also diese Besetzung, da haben sie echt Glück gehabt, dass sie die alle noch auf dem Weg nach oben noch abcashen konnten und so. Nee, wirklich ein toller Film, muss man schon sagen. Also, ich bin froh, diese Lücke jetzt auch geschlossen zu haben, dass du mich so ein bisschen mit der Lanze draufgestoßen hast.
Ja. Ich habe den letztens nochmal am Stück komplett geguckt und auf dem Sofa gesessen und habe mitgeschmachtet und habe mitgefiebert bei jedem Fiebertraum und bei jedem Turnier. Und ich hatte unglaublich viel Spaß, immer noch diesen Film zu sehen. Es ist kein Shakespeare, es ist kein Goethe, aber es ist auch kein Zlatko. Das ist,
das ist aber großartig.
Das ist verstanden, was ich gemacht habe.
Ja, der ist gut. Ja, der war gut.
aber ja. Es macht Spaß. Es macht unglaublich viel Spaß, diesen Film zu gucken. Mir macht es unglaublich viel Spaß. Wenn man sich einfach drauf einlässt und nicht sagt, im Mittelalter gab es doch gar keine Armbanduhren. Na klar gab es im Mittelalter keine Armbanduhren. Im Mittelalter hat Queen da noch nicht gespielt. Nein, natürlich hat im Mittelalter Queen nicht gespielt. Das ist ein Gleichnis.
Aber du willst ja auch nicht, einfach genau, was einfach darstellt, was das für ein Riesentrubel gewesen ist. Ne? Und dass die da alle, also allein schon diese Szene, wenn die da alle hier wie Weiland noch auf dem großen Deck hier bei Babylon 5, als die gute Lüther die Kontrolle übernommen hat, mit der Hand zur selben Zeit da aufschlagen und so und die Welle machen und so. Das ist wirklich großartig halt. Ne? Ich finde auch dieses klassische, vielleicht ist es so, dass die sich, als die sich dann am Ende dann wirklich kriegen, ist es ja auch so ein bisschen, witzig ist ja, dass sie an ihm ja mehr interessiert ist am Anfang als umgekehrt. Entwickelt sich ja auch so ein bisschen. Ne? Eigentlich ist es ja so, meistens ist der Typ dann verliebt, dann ist sie aber nicht, weil sie muss sich, wie gesagt, schon eine Menge Scheiß anhören als Frau in so einer Situation wie heute. Weißt du, musst dir eine Menge Scheiß anhören. Und aber da ist es ja so, dass sie gleich an ihm so ein Interesse hat und er erstmal so ein bisschen desinteressiert ist und ihr dann so ein bisschen was für einen Versuch vom Leben. Warum macht er das auch irgendwann mal? Erzählt ihr dann auch mal, wie hart das Leben da draußen ist und so. Halt, ne? Aber dass sie sich dann doch irgendwie zusammenkriegen und wie auch die Szene, wo sie ihm Tanzen beibringen, wo er für diesen Ball dann zusagt, obwohl sie eigentlich abreiten wollen und dann kommt ja Christina und wie wir vorhin schon sagten, was für ein Outfit hast du? Ich meine, was sind das für geile Zeiten? Ich meine, stell dir mal vor, da kommt, also du bist doch nicht verheiratet und dann kommt dann jemand und sagt, hier, meine Freundin möchte wissen, was du morgen anziehst, weil die hat ein Auge auf dich geworfen und möchte so, auch so aussehen wie du. Das würde man ja heute gar nicht mehr so machen, glaube ich, oder? In der Dating-Szene, oder? Kleidest du dich wie die Frau deines Interesses. Weißt du?
Also ich stimme meine Kleidung schon bei feierlichen Anlässen mit meiner Frau ab.
Ja gut, aber das hat ja noch einen anderen, aber du schickst keinen, der das vorher abklärt, oder?
Dann geht's aber ja umgekehrt. Welche Farbe hat dein Kleid, dass ich eine entsprechende Krawatte dazu tragen kann?
Ja gut, das ist irgendwie so niedlich halt auch. Ne? Was für eine Farbe wird sein Wams tragen und so. Und dass er dann doch hin will, aber selbst dann sagt, ach Mist, was denn, ich kann gar nicht tanzen. Und so, und das wird ihm das ja beigebracht, ne, in dieser, auch in der Scheune und so, dann versuchen. Und auch da macht ja Paul Bettany, der auch da den Ansager macht und so. Und die müssen ihn dann alle so rumführen und so wie, weißt du, hast du mal so einen Tanzkurs besucht? Ich musste das auch mal machen. Und ganz ehrlich, es wäre wie in der Donnerkuppel, weißt du? Ich bin als Erster rein und auch als Erster wieder raus. Und das finde ich aber so, das ist so total toll gemacht. Natürlich im nächsten Moment ist er dann der Tänzer von Gottes Gnaden und so, klar. Das ist halt diese filmische Überzeichnung. Aber dafür kriegen wir so eine geile Tanzszene im Saal halt, ne? Und das ist es mir allemal wert halt. Also der Film hat ein unheimliches Unterhaltungspotenzial. Ja. Auch wirklich getrieben, auch so Momente, weißt du, wo er dann sich der Sache stellt. Weißt du, wo alle zu ihm sagen, hier, du wirst verhaftet, die haben rausgekriegt, du bist gar nicht echter Ritter. Und alle, wirklich alle sagen ihm, geh, hau ab, flieh. Auch Jocelyn, auch seine Freunde, jeder. Und da gibt's nicht den Moment, das ist so mit Erwartungsspielen. Ich habe dann erwartet, dass jetzt einer von denen dann sagt, nein, bleib hier, ich kämpfe mit dir und so. Aber alle sagen ihm, tu das Vernünftige, hau hier ab. Und er sagt, nein, das tue ich nicht. Und er geht dann dahin und alle begleiten ihn und er wird sofort verhaftet. Ja. Und kein Widerstand, kein großes Ding. Er wird verhaftet und steht im nächsten Moment an dem Pranger, wo man dann so mit Sachen beworfen wird. Ich fand das nicht nur sehr cool, weil es mal so anders ablief. Also das war eine Sache, die mich tatsächlich mal überrascht hatte, dass da kein Kampf ausgelöst ist und die weiß ich nicht, man hat noch schnell den Dorfbewohnern was gefuchst und so, weißt du, die kommen dann alle zur Hilfe und sagen, Robin, ne, mein Robin, er wird einfach sofort verhaftet und steht am Pranger.
Weißt du? Ja, aber auch dann versuchen ja alle, also Alan Tudyk versucht mehr schlecht als recht irgendwie ihn zu verteidigen, mit seinen Worten bringt man das Publikum gegen ihn auf und dann kommt natürlich der gute Chaucer und hält eine flammende Rede, die übrigens bei YouTube in einer ungekürzten Version ist und im Film in einer etwas gekürzteren Version. Bei der Version, die du gesehen hast, kriegt er dann Essen ans Wams geworfen und sagt, ist meine Mutter hier? Ich erkenne doch das schlechte Kochen. Das muss meine Mutter gewesen. Ja, ist drauf?
Nein, ich, das ist die Version, die, also ich habe die Version gesehen, wo er Essen abgekriegt hat.
Ah, okay. Interessant. Ja, auf jeden Fall kommt er dann Prinz Edward und sagt, guck sie es eine Weile an. Nimmt dann die Kapuze ab, weil es eine Kapuze macht dich sofort unsichtbar.
Aber deshalb ein bäuerliches Gewand, Sascha, damit ich unter den Main gehe, bin auf Babylon 5 konnten da auf die Art Leute verschwinden. Ja,
stimmt, weißt genau.
Du, ne? Der alte Mann, die junge Frau scheint nicht der alte Mann zu sein, den wir suchen.
Ja. Und dann kommt der Edward und sagt, ich habe mir jetzt angeguckt, also du hast hier deine Mannen, also du erstmal bist nicht weggelaufen, zum zweiten hast du deine Leute, die würden dir in den Tod folgen.
Die lieben dich.
Ja. Und selbst das wäre für mich schon Beweis genug für deine Ritterlichkeit. Mhm. Aber da kam noch wieder was anderes dazu, was ich ja vergessen habe. Und er sagt ja dann, du, ich habe noch, liebe Leute, ich habe noch mal in meinen Archiven gucken lassen von meinen Archivaren. Die haben festgestellt, ach, der Typ ist übrigens ein alter, der gehört einer alten ritterlichen Linie an. Und wer das nicht glaubt, der legt sich mit dem König an.
Aber also, das war gelogen, oder?
Natürlich war das gelogen. Aber das ist natürlich auch wieder so eine, er kann nicht einfach sagen, okay, wir haben uns geirrt, der Typ ist einfach ritterlicher als wir alle und ich schlage dich jetzt zum Ritter, sondern er muss ja sagen, okay, der gehört einer alten Linie an.
Was meinst du, wie viele Typen so aus meiner Vorfahren, weißt du, die Gregors im 14. Jahrhundert, die haben einfach immer behauptet, wir wären Gräfe.
Ja, Graf. Du musst ja auch, um an dem Turnier teilzunehmen, beweisen oder nachweisen, dass du, keine Ahnung, der 48. Generation Ritter bist oder sowas.
Das kriege ich hin.
Ja, das haben sie natürlich mit den gefälschten Dokumenten hingekriegt.
Ja, ja. Aber das ist wirklich toll, wo er eben, da wird ja nochmal dieses aufgeführt, du kannst ja auch Ritter sein, also ohne, ne, ohne es von Geburt an zu sein halt, ne? Ritterlichkeit, also da kommt ja der Name her halt auch irgendwo halt.
Ja.
Ne? Und wir sehen das ja auch in anderen Ritterfilmen und so, da wurde ja auch immer, wurde ja auch öfters mal so, da wurde der, irgendwann bist du Knappe und wenn du Knappe bist, kannst du auch theoretisch irgendwann Ritter werden, da wirst du, kannst auch selber mal zum Ritter geschlagen werden, wenn du, weiß ich nicht, so 95 Jahre Prospekt gewesen bist und dann irgendwann legt dir einer ein Schwert auf die Schulter und sagt, du hast jetzt gut gedient, Fredo, und jetzt los.
Ja? Das ist so wie Anvertrauter eines Vampirs zu sein.
Es muss ja irgendwann sich nochmal lohnen. Also jetzt 89, jetzt wird's da, jetzt wird's
nächste, da. Nächste Woche will er mich zum Vampir machen, hat er versprochen.
Um Gottes Willen. Nee, aber ich meine, theoretisch kann man ja auch wirklich auf die Art, hätte er ihn ja auch zum Ritter krönen können. Aber so, oder zum Ritter schlagen heißt es ja, zum Ritter schlagen, genau. Aber trotzdem war das noch super mit dem, wo er sagt, und außerdem habe ich in meinem Archiv nachgeguckt und da stand, der hat eh aus eine alte Linie und so, pipapo. Und wer dagegen was sagt, der sagt das gegen den König. Also, Jungs, ich sehe in eure Gesichter. Ne? Das ist großartig. Im ersten Moment habe ich echt gedacht, wie hat er wirklich dann erst, auch das war der zweite Moment, wo mir dann fällt, nee, natürlich nicht. Ne? Der sagt das jetzt einfach nur. Und wer steht denn dann da und sagt, Moment, ich habe zufällig letzte Woche selber recherchiert. Ne? Und selbst wenn, es gibt ja kein allumfassendes Archiv dafür halt, ne?
Apropos allumfassendes Archiv, der Film ist leider, soweit ich das gesehen habe, in keinem Streamer verfügbar.
Richtig, das ist wohl wahr, ja.
Ich habe ihn mir für, weiß ich nicht wie viel Euro, bei Amazon gekauft.
Dito.
Also im Stream.
Mhm.
Ja, ja. Dann haben wir die gleiche Version gesehen.
Er ist immer mal wieder drin, weißt du? Ja. Also, aber es ist auch, du weißt ja, wie es ist bei Streamen, ne? Sie kommen und sie gehen.
So weißt du, das ist so wahre Ritterlichkeit bleibt, Gregor.
Wahre Ritterlichkeit bleibt, aber Filme kommen und gehen im Stream. Das ist ein bisschen schade. Also der Film würde sich, denke ich, auch auf Blu-ray lohnen und so. Also müssen wir mal gucken, was da noch so an Bonus dran wäre, so eine ganz lange Tanzszene oder so. Würde ich gerne nochmal sehen. Oder so ein bisschen Musik-Shishi und so halt, ne? Aber also, der ist wirklich, wirklich überraschend stark. Also, und sehr unterhaltsam halt, ne? Und,
auch nicht zu lang, 132 Minuten, das kann man mal gucken. Ja, verglichen zu heute ist das ein halber Film.
Ja, das also ist, er vergeht ganz gut, ehrlich gesagt. Also ich hatte kein Gefühl von Langeweile und so. Ich hätte sogar noch mehr von dieser Freundschaft von hier Too Dick, Mark Eddy und also die Truppe halt um ihn hätte ich noch mehr gesehen. Ich hätte tatsächlich gerne Kate noch die ein oder andere Szene mehr gegönnt, um sie gerade am Ende raus noch so ein bisschen mehr nach vorne zu holen, weil, ne, aber gut, das ist, es muss sich dann halt irgendwann auf den Hauptdarsteller zuspitzen halt. Und auch diese letzte Szene, wo die sich dann so wie so ein klassisches Filmende aus einem alten Ritterfilm, wo die beiden sich dann so küssen und die Kamera um sie rumfährt, oben in den Himmel rein und so, weißt du? Da habe ich nur gesagt, Mensch, Brian, oh. Nee, schöner Film, Sascha, wirklich, ein sehr schöner Film.
Ach, das freut mich, dass ich dich dazu überreden konnte. Überzeugen, erst überreden, dann überzeugen.
Ja, so ist es. Denn du weißt ja, wir sind Podcaster aus Leidenschaft.
So sieht's aus. Und wahre Ritterlichkeit hat man nicht im Namen, sondern im Herzen.
Das ist wohl wahr, ja. Mit diesen Worten beenden wir diesen Podcast hier. Sascha, es hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Und jetzt hilf mir mal und mach ein paar gute Schlussworte.
Ich hatte mein Schlusswort eben gerade gesagt.
Wenig schneiden, also mach's nochmal.
Wahre Ritterlichkeit hat man nicht im Namen, sondern im Herzen.
In diesem Sinne, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.